Willkommen beim Time of Change Podcast. Wir bringen Veränderung in deine Ohren. Es ist Zeit für Veränderung und wir sind hier, um dir dabei zu helfen. In unserem Podcast findest du alles, was du brauchst, um voranzukommen und dein Leben zu verbessern. Erlebe tiefgründige Interviews, innovative Techniken und Erklärungen für bisher unerklärliche Phänomene. Entdecke Hintergründe, die dein Leben verständlich machen und dich inspirieren. Dieses Format bietet dir ausgewählte Inhalte unseres Senders Time of Change TV. Ohren auf, denn jetzt geht's los.
Herzlich willkommen bei Time of Change TV. Wie erlangen wir inneren Frieden? Liebe Zuschauerin, lieber Zuschauer, vielleicht kennst du diesen Zustand der inneren Unruhe, Unzufriedenheit, vielleicht sogar Verletzung, emotional oder auch körperlich. Und es fällt einem einfach so schwer, in seine Mitte zurückzufinden und diesen inneren Frieden endlich zu leben. Ich habe hier heute eine wunderbare Frau sitzen, Johanna Wäfler. Sie ist Heilpraktikerin für Ayurveda-Medizin und außerdem energetischer Coach und spirituelle Lehrerin und Begleiterin. Und ich wünsche mir sehr, dass wir heute ganz starke Impulse erhalten, wie wir leichter zum inneren Frieden gelangen. Herzlich willkommen, liebe Johanna. Endlich sitzen wir hier beieinander. Ich kenne dich ja schon ein Weilchen.
Ja.
Ich durfte auch schon profitieren von deinem wunderbaren Wirken. Und ich bin wirklich sehr glücklich, dass wir jetzt ein bisschen über dich und über das, was du hier in die Welt bringst, sprechen. Ja, wie erlangen wir inneren Frieden? Johanna, was war denn so dein Weg im Leben?
Ja, erstmals freue ich mich auch, da zu sein, mit dir zusammen dieses Interview zu führen. Ja, und zu deiner Frage, inneren Frieden zu erlangen, das ist ein Weg, den ich gehen durfte, immer wieder neu. Und ich alles, was ich bis jetzt gemacht habe, das hat eigentlich schon in der Kindheit angefangen, weil ich ein Kind war, das sehr viel krank war. Das hat dann auch meine Berufswahl ein bisschen beeinflusst oder sogar stark beeinflusst, wo ich zuerst mit medizinischer Praxisassistentin, dann in der Altenpflege, dann in der Psychiatrie und zuletzt habe ich mit meinem Partner eine Ayurveda-Pension gegründet und 18 Jahre lang geführt als therapeutische Leiterin. Aber all diese Stationen haben mich durch viele Schichten durchgetragen. Weißt du, da waren körperliche Geschichten, emotionale Geschichten, dann kam die Spiritualität dazu. Und ich bin ein Mensch, der immer neugierig ist und ich möchte immer alles in der Tiefe mehr wissen. Daher habe ich eigentlich auch unzählige Ausbildungen gemacht, sei es auf der energetischen Ebene, sei es mit Spiritualität, aber auch mit Ayurveda-Medizin habe ich sehr, sehr viele Ausbildungen gemacht, aber auch sehr viele Erfahrungen.
Darf ich dich fragen, wie ist es denn dazu gekommen, dass ihr diese Pension eröffnet habt? Le Cocon heißt genau. Die Pension, ne? Es ist in der Schweiz. Das 18 ist Jahre. Also Gründerin bist du davon und außerdem warst du therapeutische Leiterin.
Genau.
Erzähl mal ein bisschen von dieser Zeit.
Ja, eigentlich, als wir angefangen haben, war die Idee nur, dass wir für Menschen einen Ort machen wollen, wo die eine Auszeit machen können, um zu sich selber wiederzukommen. Hat eigentlich den Anfang, wir haben zusammen in der Psychiatrie gearbeitet vorher. Und diese kleine psychiatrische Klinik ist zugegangen, waren wir zuerst arbeitslos und daraus ist dann die Idee entstanden, eben so eine Pension zu machen. Ganz am Anfang war das mit der anthroposophischen Pflege und ich habe in der Zeit die Ausbildung zur Ayurveda-Therapie gemacht Und wir haben dann so 2002 umgestellt auf Ayurveda und haben dann nur noch Ayurveda-Kuren angeboten.
Wie sieht so eine Ayurveda-Kur aus?
Ja, wir haben das so gemacht, entweder über eine Woche, von Sonntag bis Samstag. Oder die großen Panchakarma-Kuren, das sind so Reinigungskuren, die sind dann 10 Tage gegangen. Aber das war so, dass die Menschen sind zu uns gekommen mit ihren Problemen, am ersten Tag alles aufgenommen, was los ist, was man für denjenigen oder diejenige tun kann, ein Programm zusammengestellt, dann haben die Behandlungen bekommen, verschiedene, je nachdem, was auch für ein Programm sie gewählt haben oder was sie auch für Unterstützung brauchten. Dann war da so eine Woche richtig voll durch und am Samstag sind alle wieder glücklich nach Hause zurückgekehrt.
Also innerhalb einer Woche konntet ihr quasi körperliche und auch emotionale Beschwerden durch eure Therapieanwendungen transformieren.
Genau, wir haben Berge versetzt. Es war unglaublich, was wir dort erreicht haben.
Ist eigentlich interessant, dass man letztendlich immer in diese Berufung reingeht, in der man zuvor, also in dem Bereich, in dem man zuvor quasi Defizite wahrgenommen hat im eigenen Leben. Also zum Beispiel, also du hattest diesen Defizit der Gesundheit, ne?
Ja.
Du warst sehr oft krank und bist dann quasi in so einen Heilerberuf gegangen, ne? Wie kann ich mir das vorstellen? Also natürlich ist mir klar, dass die ayurvedische Medizin auch nicht zu trennen ist von der Spiritualität. Aber heute bist du ja auch eine energetische Coachin, du machst Akasha-Lesungen, du arbeitest mit Engelskarten, Ahnenheilung. Also gibt's noch ein riesen Portfolio an Techniken. Aber wann kam denn letztendlich so diese spirituelle Arbeit dazu? Was war das für eine persönliche Erfahrung von dir?
Also die Spiritualität ist eigentlich vor dem Le Coco dazugekommen.
Ah, okay.
Das war die Zeit, als ich in der Psychiatrie gearbeitet habe, habe ich immer gedacht, es muss noch etwas mehr dazukommen. Weil wenn das Ganze so schulmedizinisch abgehandelt wird, dann hat das für mich wie nicht gestimmt.
Aber wie hast du verstanden oder woher wusstest du, dass der Mensch nicht einfach nur Körper und Psyche hat, sondern eben auch einen energetischen Körper und dass man eben auch energetisch arbeiten kann? Wie hast du das gewusst?
So, das war meine Intuition, mein inneres Wissen. Weil ich einfach wusste, da ist noch etwas mehr da. Und dieses Mehr, mit dem kann der Mensch angesprochen werden. Und das ist meine Erfahrung in all den, ich arbeite jetzt 45 Jahre immer mit Menschen. Ich habe die immer unterstützt, oft auch in sehr schwierigen Situationen. Manchmal auch weniger, das ist ja egal. Aber schlussendlich geht es immer um die Seelenbestimmung. Jeder macht seinen Weg, weil er eigentlich den Weg seiner Seele gehen will. Also das ist der Ort, wo man sich wirklich sagt, wenn ich da bin, fühle ich mich wohl. Da weiß ich, dass ich am richtigen Ort gelandet bin. Das sind vielleicht nur kurze Momente, aber wo du wirklich sicher bist, dass du zu Hause bist, vom Gefühl her.
Ich glaube, das ist ein Gefühl, nach dem sich so viele Menschen sehnen. Also wenn ich gerade so auf den Straßen blicke, sind so viele, ja, irgendwie fast schon unglückliche oder auch so gedrückte Menschen unterwegs. Und oft denke ich auch, boah, es könnte so viel einfacher sein. Also warum ist es so schwer, den Kontakt mit seiner Seele aufzunehmen? Warum lernen wir das nicht? Warum müssen wir jahrelang durchs Leben gehen und ohne erfassen zu können, was eigentlich so unsere Essenz ist, was uns eigentlich ausmacht und was es eigentlich auch bedeutet, wirklich wahrhaft glücklich zu leben, im inneren Frieden zu leben?
Also für mich gibt es da wie zwei Erklärungen. Das eine ist, dass wir schon als Kinder so Muster aufgedrückt bekommen. Ich sage dem Glücks- und Erfolgsverhinderungsmuster, also die negativen Lebensmuster, die man in der Regel so zwischen Mutterbauch und siebenjährig sich aneignet, weil die von außen aufgedrückt werden.
Das ist aber keine böse Absicht.
Das ist keine böse Absicht von niemand. Und ich glaube sogar mittlerweile, dass die Seele sich vorgenommen hat, diese Erfahrung zu machen, damit sie wachsen kann, damit sie ihr Ziel erreicht schlussendlich in diesem Leben, in dieser Inkarnation. Und die andere Geschichte ist, dass wir so mit Ängsten von außen zugepappt werden mit den Medien. Das ist unglaublich. Und wenn man sich verbindet mit dem, Angst schneidet einem immer von der Seele ab. Das ist einfach eine Realität. Ich habe keinen Zugriff zu mir, wenn ich in der Angst lebe. Wenn ich Angst habe, dann mache ich das, was ich denke, das richtig ist für die anderen.
Wie würdest du das eigentlich beschreiben, die Seele wahrnehmen? Wo sitzt sie für dich? Wie kann ich sie wahrnehmen?
Also für mich sitzt die Seele im Herz. Es gibt da so eine kleine Kammer, die fünfte Herzkammer. Das ist für mich so wie der Sitz der Seele, weil man dort sagt, das ist ein Hotspot. In dieser fünften Herzkammer sind 100 Grad drin. Und wenn man von Herzenswärme spricht, dann denke ich immer, unsere Vorfahren, die haben ein inneres Wissen gehabt, dass das existiert. Und einfach, wenn du dich mit dem Herz verbindest, dann spürst du deine Seele. Die Herzstimme ist sehr leise. Aber wenn du dich ganz auf dich konzentrierst und alles andere wird kleiner oder geht weg, oder es ist so wie, wenn ein Schleier davor wäre, dass es nicht mehr so aufdringlich wird für dich, dann kannst du dich deiner Seelenenergie nähern.
Ja, das ist ja noch so ein bisschen umstritten. Manche Menschen sagen, die Seele sitzt in der fünften Herzkammer. Und manche sagen, wir sitzen in der Seele sozusagen. Mir persönlich ist es tatsächlich auch egal, wo sie sich befindet. Hauptsache, ich habe diesen Zugriff dazu. Ich kann sie wahrnehmen. Und ich erinnere mich, dass das nicht so von alleine möglich war. Also ich erinnere mich daran, dass ich auch Techniken gelernt habe, um das auch körperlich wahrnehmen zu können. Also zum Beispiel zu atmen, bewusst zu atmen, ganz ruhig zu werden, ins Herz zu atmen. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, wenn jemand zum ersten Mal mit dieser Thematik überhaupt jetzt in Berührung kommt oder dieses Interview jetzt auch zum ersten Mal sieht, wie kann dieser Mensch diesen Zugang finden? Was würdest du ihm raten?
Also ich gehe da mit dir auch einig mit dem Atem. Ich finde, das ist fast die einzigste Art, wie man wirklich mit der Seele in Verbindung kommen kann. Weil der Atem beeinflusst alles. Wenn du dich glücklich fühlst, dann atmest du schneller. Oder wenn du Angst hast, hältst du den Atem an. Also der Atem geht immer mit. Solange wir leben, ist der Atem einfach unser Taktgeber im Leben. Und der Atem bewirkt einfach alles.
Würdest du denn sagen, dass Menschen, die eben, ich komme noch mal kurz zu dieser Frage zurück, würdest du sagen, dass Menschen, die diesen Zugang zu dieser Seele, zu ihrem inneren Wissen haben möchten, dass sie das auch alleine schaffen oder dass sie, dass man, also dass es gut wäre, Unterstützung zu haben?
Also dazu würde ich mal sagen, jein. Also sicher kann jeder sich das erarbeiten. Aber meine Erfahrung ist, gerade mit dem Atmen, dass heutzutage, weil so viele Ängste da sind, ganz viele Menschen es nicht schaffen, in den Bauch zu atmen. Sie haben eine sehr oberflächliche Atmung. Und wenn du nur so da oben atmest und es so oberflächlich bleibt, dann kommst du nicht so in ein tiefes Wohlgefühl, sondern du bist so in einer Anspannung, wie wenn du so bereit bist, wenn du flüchten musst.
Okay, aber es ist ja jetzt nicht nur mit dem Atmen getan. Da sind so viele Glaubenssätze, Programme, also alles irgendwie so Dinge, von denen wir das Gefühl, also bei denen wir das Gefühl haben, wir kommen da irgendwie nicht durch. Sie sind, sitzen wie so eine dicke Schicht auf uns drauf.
Ja, dort ist der Moment, wo es sicher gut ist, wenn man sich eine Unterstützung holt, die mal hilft, durch diesen Dschungel durchzukommen, damit man mal aussortiert, was ist eigentlich die Ursache, was drückt dich am meisten. Und dass man dann wirklich so Schicht für Schicht durcharbeiten kann, um wirklich an seine Essenz zu kommen. Weil das ist wie wenn so viele Schichten darüber liegen. Und wie du gesagt hast, die Glaubenssätze, wenn man die auflösen kann, kann sich schon sehr viel verändern. Und was ich jetzt viel mache, ist mit der Akasha-Chronik oder mit den Engeln. Da kann ich nachfragen beim geistigen Team des Klienten, der Klientin, die zu mir kommt, was eigentlich im Moment Sache ist. Und ich muss sagen, die Akasha und die Engel, die haben so einen anderen Blickwinkel als wir Menschen. Einfach einen Blickwinkel an Dinge, die wir oft nicht denken oder nicht daran glauben. Aber wenn es dann da ist und so eine liebevolle Durchsage kommt, schau mal dorthin. Und sie geben dann immer Ideen, wie man das auflösen kann. Und es kommen immer eigentlich energetische Tools, die ich dann anwenden kann oder meinen Klienten erklären kann, die auf diese Person wie zugeschnitten ist, weil deine Engel oder deine Akasha, die weiß ja, auf was du ansprichst. Ich habe meine Ahnung, aber manchmal mache ich auch, denke ich, das ist so und so. Und wenn wir die Engel fragen oder die Akasha, kommt etwas ganz anderes.
Okay, jetzt sind wir wirklich am interessanten Punkt. Akasha-Chronik. Was genau ist die Akasha-Chronik?
Also die Akasha-Chronik ist wie ein großes Archiv, würde ich jetzt sagen, wo einfach alle Dinge, die man denkt oder fühlt, abgelegt sind bis an Anfang der Zeit.
Von allen Seelenanteilen.
Von allen Seelenanteilen, genau.
Von allen, also in allen Dimensionen, allen Zeiten, allen Räumen, also alle Aspekte
ja,
von uns.
Ja, wirklich alles. Also eigentlich unvorstellbar groß von jeder einzelnen Person. Für mich ist es wichtig, dass man nur die Infos bekommt, die jetzt im Moment relevant sind. Und dort arbeite ich oft auch, habe ich so den Impuls, weißt du, wie eine goldene Acht, so eine liegende, du bist in einem Kreis, ich bin in einem Kreis und dort, wo sich diese Acht kreuzt, dort können wir die Infos von der Akasha-Chronik abrufen, die jetzt in dem Moment relevant ist. Weil wenn du zu viele Informationen bekommst, was willst du damit machen? Du hast dann keinen Bezug. Für mich ist immer wichtig, dass die Informationen, die ich bekomme, dass ich nachher etwas Praktisches damit machen kann. Für mich ist die Praxis, die man nachher umsetzt, das Wichtigste an solchen Lesungen. Weil schöne Floskeln kann man immer machen. Und im Moment ist das vielleicht auch etwas, das berührt. Aber dann geht der Klient heim und denkt, und jetzt?
Das heißt, du bekommst aus diesem Feld, aus der Akasha-Chronik, bekommst du die Information, die vielleicht, also die wichtige Information, die vielleicht sogar auch hinter dem Problem steckt. Also nehmen wir an, ich komme mit einem Problem zu dir, Mir fällt gerade keins ein, zum Glück. und das heißt, du verbindest dich mit meiner Akasha-Chronik und erfährst, was da dahinter steckt.
Ja.
Woher das kommt. Vielleicht ist es auch etwas, was sich durch die ganze Ahnenreihe zieht.
Genau.
Oder was gibt's da für Möglichkeiten? Also es kann sich etwas durch die Ahnenreihe ziehen. Was gibt's noch? Es kann ein Seelenvorhaben sein. Also was kann es denn alles sein? Also sind es, kann man dieses Problem dann verändern? Also gibt's dann wirklich die Möglichkeit, das verändern zu können? Oder ist es irgendwas ganz Schwerwiegendes?
Also meiner Erfahrung nach sind die Sachen, die man verändern kann, zum Beispiel ein Glaubenssatz, ein negatives Lebensmuster. Dort kommt die Akasha und die Engel dann dazu, dass sie einen dorthin führen, dass man liebevoller auf sich selber schauen kann. Weißt du, es geht oft in diesem Prozess auch darum, dass man Dankbarkeit spüren kann, dass man mit sich selber in die Vergebung geht. Und auch Selbstliebe in sein Leben einladen darf. Und Selbstliebe, das heißt, ich akzeptiere mich mit all meinen Ecken und Kanten. Und nicht, ich gönne mir abends ein Wellnessbad.
Aber das haben wir eben nicht gelernt, Johanna. Wir haben nicht gelernt zu sagen, ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin.
Ja.
Also wir können uns das zwar aufsagen, nur die Programme, die Informationen, die wir im Laufe unseres Lebens bekommen haben, sind eben komplett anders.
Ja.
Ja. Und ich frage mich gerade, also wenn du dich mit der Akasha-Chronik verbindest, das heißt, du bekommst eine ganz klare Information, was es jetzt bei mir ist, um was es sich dreht, dann arbeitest du mit den Engelskarten?
Ich kombiniere die beiden.
Ah ja, okay.
Und weißt du, das ist vielleicht ein bisschen groß gegriffen, wenn du sagst, man bekommt die Information so sehr klar.
Okay, gut, okay. Ja, okay.
Also ich meine, es ist so, wir haben einen freien Willen und die geistige Welt, die würde nie etwas so festnageln. Sie geben einfach eine Möglichkeit. Oder wenn du hast die Ahnen angesprochen, das ist in der heutigen Zeit ein Riesenthema.
Mm.
Also wo ich selber denke, jede Familie hat ein schwarzes Schaf, das sich bereit erklärt, diese ganzen Ahnenthemen aufzulösen. Weil oft sind das ja Sachen, die uralt sind. Das kann etwas sein, das mich in meinem jetzigen Leben so sehr beeinträchtigt, obwohl es nicht wirklich meins ist. Und dort ist die Akasha und die Engel sehr hilfreich zu sagen, ja, da darf etwas aufgelöst werden. Es ist dann für alle aufgelöst, nicht nur für dich. Oder wenn es zum Beispiel eben ein negatives Lebensmuster ist, etwas, das du als Kind plötzlich ganz stark zu dir genommen hast und es nachher einfach kultiviert hast über dein ganzes Leben, weil es deine Überlebensstrategie ist. Wir haben ja alle Überlebensstrategien.
Mhm.
Und manchmal sind das so kleine Dinge, sind nicht die großen Dinge, die solche Muster auslösen. Zum Beispiel das Muster vom Verlassensein. Das kommt nicht, weil zum Beispiel die Eltern sich jetzt trennen. Es kann sein, aber das kann auch schon sein, dass zwei, dreimal die Mama oder Papa sagen, ich gehe weg und das Kind kann nicht beurteilen, dass die Mutter oder der Vater schon so lange weg ist. Ob jetzt das 3 Minuten oder eine halbe Stunde war und fühlt sich so verlassen. Und ist vielleicht in dem Moment gar traurig, weil weiß nicht, was passiert ist vorher. Und das geht so tief ins Herz und das bleibt dann. Also es muss nicht immer ein Riesendrama dahinter stecken. Also weil viele haben ja auch Angst zu schauen, was dort sein könnte, weil sie denken, es kommt eine Geschichte raus, die ich nicht mehr handeln kann, weil es so ein Riesending ist. Warum haben wir Angst, dass so ein Riesending dahinter sein könnte? Weil uns von außen auch immer eingetrichtert wird, die Welt ist böse und hat nur schwarze Männer, die da, die uns schaden wollen.
Wie arbeitest du mit diesen Engelskarten? Könntest du vielleicht ein Beispiel geben?
Also mit den größeren Engelskarten, da arbeite ich so, dass die werden ausgelegt, nicht ganz auseinandergenommen, aber dann ist es so, dass wenn du jetzt so eine Lesung machst, du verbindest dich mit deinem Schutzengel. Und auch wenn du deinen Schutzengel nicht kennst, du bittest ihn, weil das ist der Engel, der immer bei jedem dabei ist, die ganze Zeit, dass er durch deine linke Hand die richtige Karte zieht zu der Frage, die ich stelle. Und ich habe so zu einem Soul Reading, habe ich 11 Fragen, die sind vorgegeben. Und du ziehst zu jeder Frage eine Karte. Und die Karte wird dann in Bezug auf die Frage eigentlich interpretiert. Weil eine Karte, je nachdem, wo die dann liegt, kann die eine völlig andere Bedeutung haben. Und ich mache es jetzt immer zusammen mit der Akasha-Chronik, dass ich mich zuerst in der Akasha-Chronik wie einlogge von meinem Klienten oder Klientin. Und wenn dann eine Karte kommt, kann ich dort nachfragen, was gibt es sonst noch für Informationen zu dieser Karte? Und da kommen manchmal eben Antworten von der geistigen Welt, die mich selber immer wieder in Erstaunen setzen.
Zum Beispiel?
Ja, ich kann dir jetzt nicht gerade einfach so ein Beispiel sagen, weil es ist, jede Lesung ist einfach einzigartig, weißt du? Also wenn, oder jetzt kommt mir gerade so in den Sinn, von letzt hatte ich mit deiner Frau auch ein Reading, da waren wir an einigen Themen dran und die letzte Frage ist immer, welche Botschaft wollen dir die Engel noch mit auf den Weg geben, so als Tipp. Und dann hat die Mutter gezogen, die Karte der Mutter. Habe ich gedacht, ja, was könnte das sein? Dann sagt die Akasha-Chronik, vergeben ist wichtig. Habe ich sie gefragt, ja, wie ist das mit deiner Mutter? Ah, mit der habe ich nichts mehr zu tun seit Jahren und ich spreche nicht mehr miteinander und das ist alles fertig und so. Und ich habe immer wieder gehört, Vergebung. Dann habe ich mit ihr gearbeitet und gesagt, schau, die geistige Welt möchte, dass du dort dir selbst vergibst, dass du diese Haltung einnehmen musst, weil es verhärtet nur dich. Deine Mutter betrifft es nicht, aber dich. Du blockierst dich so. Und wenn du dort mit dir in die Vergebung gehen kannst, dann wird sich vieles öffnen und lösen. Und schon nur das auszusprechen, hat so viel ausgelöst, weißt du. Die Tränen sind geflossen. Und dann haben wir abgemacht, dass sie so ein Ritual machen kann in einer zweiten Sitzung, das ich auch von den Engeln bekommen habe.
Das heißt, diese Information bekommst du eben auch?
Das bekomme ich von Engel und Akasha. Ich bekomme immer eigentlich die Information, was zu tun ist, um die Lösung zu bekommen. Das ist ja das Schöne an dieser Arbeit. Weil dein Team weiß, wo die Lösung steckt, nicht ich.
Jetzt verstehe ich auch, warum du sagst, dass es dir so wichtig ist, die Menschen individuell zu begleiten. Tatsächlich haben wir natürlich alle, also individuelle Probleme, also auch wenn sie den gleichen Namen tragen,
genau,
für ein ganzes Kollektiv, aber wir nehmen es eben individuell wahr.
Ja.
Und es gibt halt nicht die eine Lösung für alle, sondern jeder hat seinen Weg zu gehen.
Ja.
Und du bietest auch eine solche individuelle Begleitung an über einen längeren Zeitraum hinweg.
Ja, das ist jetzt ein Programm mit 3 Monaten.
Genau. Rise and Shine, Phoenix, ja, Rise and Shine. Und wie läuft es ungefähr ab? Was, in welchen Abständen hört man sich da, sieht man sich? Was ist letztendlich das Ziel?
Von diesem. Also für mich vielleicht vorweg ist das so ein Programm, wo ich mein ganzes Wissen von den letzten 45 Jahren
reingepackt habe. Ja, und da ist echt viel. Wir haben gar nicht alles erwähnt. Da ist dieses diese Klopftechnik, diese EFT.
Ho'oponopono, das hawaiianische Vergebung, Emotionscode.
Es gibt, unglaublich viel. Du hast ja wirklich so ein Portfolio und auch in meiner Zusammenarbeit mit dir, da kam immer irgendwas Neues und es hat auch immer eins zu eins gestimmt. Es hat immer auch immer total passend.
Und das ist, ich finde das so einmalig an diesem Programm. Weißt du, manchmal ist es so, dass ich mit einer Klient anfange mit einer ayurvedischen Detox-Kur. Also wir machen zuerst so eine Entschlackungskur, Überernährung, Überkräuter, eventuell mit Behandlungen, wenn sie präsent sein kann in der Praxis, um dort schon mal die körperlichen Sachen zu lösen. Wenn sich diese lösen, kommt dann die nächste Schicht der Emotionen dazu. Dann kann man die Emotionen auflösen, man kann eben mit den energetischen Tools arbeiten und vielleicht als Rosine obendrauf noch die Spiritualität dazu nehmen, dass ich jemanden so an die Spiritualität hinführen kann, weil oft ist ja das auch mit Ängsten behaftet oder viele haben eine komische Geschichte mit der Kirche oder so. Einfach, dass man so weit kommen kann, dass das Spiritualität nicht mit einer Institution zusammenhängt. Das ist mir auch wichtig. Und so jeden Einzelnen in seinen Frieden eigentlich führen kann, tönt jetzt ein bisschen blöd, aber dass er wie Selbstverantwortung übernehmen kann für sich. Ich kann ihm Inputs geben, Impulse geben, aber tun muss er es schlussendlich selber. Aber durch das, dass man wirklich auf allen Ebenen arbeiten kann, ist die Chance groß, dass in den 12 Wochen wirklich sehr viel passieren kann. Vielleicht musst du zuerst körperlich, dann emotional, dann spirituell. Vielleicht muss man bei jemandem zuerst mit dem Spirituellen anfangen. Und dann körperlich und dann emotional. Und oder es verläuft überhaupt nicht, sondern irgendwie so. Und das ist das Spannende an meiner Arbeit. Ich weiß nie, was auf mich zukommt. Weil ich schaue auch bei jeder Sitzung neu, was ist heute bei dir aktuell. Wie fühlst du dich? Was ist?
Und diese Informationen bekommst du eben aus der Akasha-Chronik
auch? Ja, oder viel auch so durch Hellwissen. Im Gespräch spüre ich schon, das könnte sein, da kann ich nachfragen. Das geht eigentlich sehr schnell. Aber das ist etwas, das ich nicht einfach so auf Knopfdruck jetzt machen kann, sondern wenn ich mich verbinde mit einem Klienten, dann ist das da.
Das war auch so das Schöne mit dir in der Vorbereitung, also auch sehr spannend. Ich hatte nichts, woran ich mich greifen konnte, sondern du sagtest, Saschka, das kommt alles aus dem Moment, so wie es fließt, so wie ich die Informationen bekomme und so ist auch meine Begleitung.
Ja.
Johanna, wie erlebst du diese Transformation bei deinen Klientinnen und Klienten?
Das ist eine gute Frage. Ja, das ist auch so individuell, wie der Mensch ist. Weil jeder macht seinen Transformationsprozess in seinem Tempo und sehr unterschiedlich. Und ich könnte jetzt auch sagen, vielleicht ist es bei der einen Person, geht die Transformation über eine körperliche Detox, was man gar nicht erwartet. Oder jemand anderes hat, wenn man energetisch oder wenn ich energetisch mit denen arbeite an einem Thema, einen Aha-Effekt, dass sie merken, was mich wirklich triggert in meinem Leben, ist eigentlich mein größtes Geschenk. Weil ich genau mit dem weiterkomme, wenn ich an dem weiter arbeite, um es aufzulösen. Anstatt immer alles auf die Umwelt oder auf die anderen abzuschieben. Das ist ein sehr wichtiges Moment, das ich immer wieder erlebe. Wenn das Klick macht, dann fängt an, Heilung zu laufen. dann geschieht Heilung und dann geht es blitzschnell. Weißt du, manchmal am Anfang ist es so mühsam und harzig, bis etwas ins Laufen kommt. Oder ja, man will zwar, aber man kann gerade nicht, weil man sich mit tausend Sachen ablenken lässt. Das kennen wir alle. Oder? Wenn etwas sehr nahe kommt, dann kann man zuerst das Haus putzen oder die Wäsche waschen oder einkaufen gehen. Aber wenn dieser Moment wirklich überschritten ist, dann geht es tak, 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 tak.
Na, das Problem ist eben, dass wenn sich so ein Moment eben anbahnt, so ein Triggermoment,
ja,
dann weiß man eben nicht, wie man damit umgehen soll, ne? Wie man damit umgehen kann. Ein Glaubensmuster, was wir oft auch haben in dem Moment, ist, dass wir ja so denken, oh, das kriege ich nie hin. Das bleibt ja immer so. Das ist ja schon mein ganzes Leben lang so. Ne?
Also ich finde, hinter genau diesem Muster ist oft der Saboteur, dass ich für mich keine Verantwortung übernehmen will.
Oh, das ist ganz schmerzlich, das zu hören. Ne?
Aber es ist so.
Es ist so, ja, es ist so. Aber es ist, also es tut weh letztendlich, ne? Weil keiner würde ja jetzt zugeben, dass er die Verantwortung für sein Leben nicht übernehmen möchte. Und dieses Opferprogramm ist halt ganz schön tief.
Ja.
Sitzt tief in einem drin. Oft kriegt man das auch gar nicht kontrolliert. Also man erkennt es gar nicht, sondern man fühlt sich tatsächlich in diesem Moment als Opfer. Und genau diese Opferhaltung sabotiert einen auch eben die Verantwortung zu übernehmen fürs eigene Leben.
Ja, weil man denkt, es ist einfacher, dem anderen die Schuld zuzuschieben, als selber hinzuschauen. Und es ist schmerzhaft. Transformation geht nie ohne Schmerz. Ich glaube, das ist ein geistiges Gesetz. Weil wir sonst nicht lernen. Wenn einfach alles so durch Butter geht, dann verändern wir nichts, dann bleiben wir, weil es so schön ist und ja einfach so läuft, lassen wir alles beim Alten. Und wenn es richtig weh tut, dann wollen wir das nicht wiederholen. Dann sind wir bereit, etwas zu verändern, etwas anderes anzuschauen, etwas Neues auszuprobieren.
Bestenfalls macht man es mit Unterstützung. Bestenfalls hat man jemanden an seiner Seite, der einen dabei unterstützt.
Ja, das ist immer gut.
Mhm.
Also das ist ja auch mein Erwerb eigentlich, dass ich andere Leute unterstütze. Aber ich muss sagen, ich habe mir ja auch immer Unterstützung geholt. Und das ist auch etwas, dass man sich das selber zugestehen darf. Weißt du, vielleicht denkt man, ja, der andere, der muss das machen, der hat das nötig, aber ich doch nicht. Und sich Unterstützung zu holen, heißt, ich habe jemand, der mir, wenn ich irgendwo durchhänge, sagt, komm jetzt, das geht schon. Jetzt probierst du das oder probierst das. Weil selber kommt man sofort in der Opferrolle, man macht dann nicht, ja, ich kann das nicht wegen dem, ich kann das nicht wegen diesem. Und wenn man Unterstützung hat, das ist wie wenn dir jemand eine Brücke baut. Aber über die Brücke musst du selber gehen.
Mhm.
Oder wenn du ein Bein brichst, brauchst du auch eine Krücke, bis du wieder laufen kannst und gut belasten. Und so ist es mit deinem seelischen Schmerz. Der hört nicht einfach auf zu schmerzen, nur weil du nicht hinschaust.
Aus deiner persönlichen Erfahrung mit Klienten, hast du auch Transformationen erlebt, die sich nicht, also nochmal wiederholen sozusagen, also wo sich das Problem eben nicht nochmal wiederholt, sondern dass einfach eine Sache auch durch ist, dass sie einfach mal, oh, jetzt ist da ein Punkt, Ich stelle diese Frage, weil ich immer wieder in persönlichen Gesprächen stoße ich dann doch drauf, dass mir Menschen von immer wieder den gleichen Dingen erzählen. Und auch in meinem persönlichen Leben ist es so. Es sind immer wieder die gleichen Sachen, die in irgendeiner Form Hallo rufen. Hast du denn eigentlich mal erlebt, dass es irgendwann mal auch gut ist, dass es irgendwann mal auch gegessen ist, dass man sagen kann, okay, damit habe ich jetzt wirklich abgeschlossen. Das muss ich jetzt nicht nochmal transformieren.
Also, ich muss
eine sehr ehrliche Frage.
Ja,
ne?
Und ich muss ehrlich sagen, ich glaube nicht, dass ich das schon einmal wirklich, weißt du, so 100% unterschreiben könnte. Das ist jetzt durch.
Aber ich glaube, der Umgang damit ist
Das ist wichtig, das ist neu. Und für mich ist es auch immer so wie auf einer Spirale, weißt du, wir haben so ein, zwei Lebensthemen und die kommen immer aus einem anderen Blickwinkel und auf einem höheren Level kommen die immer zurück. Man löst sie schneller auf, weil man dann das Bewusstsein hat, ah, das ist das.
Genau.
Dann ist es wie wenn, es ist eigentlich, genau das ist jetzt der Bewusstseinsprozess, der damit geht. In dem Moment, wo es mir bewusst wird, ist es aufgelöst. Aber es kommt immer wieder, es zeigt sich immer wieder auf einer anderen Ebene. Und vielleicht gehst du 3, 4 Runden, alles okay, dann denkst du, ja, super, fühlt sich schon einfach gut und alles läuft. Ah, kommt es wieder. Dann darf man nochmal schauen, ah, es ist das Gleiche in einer anderen Verpackung.
Meine persönliche Erfahrung ist aber, dass der Umgang tatsächlich ein anderer ist und dass es nicht mehr ganz so lange dauert.
Nein, es wird leichter.
Und dass es auch einfacher geworden ist, es anzunehmen. Also wir haben ja auch manchmal diese Sucht nach dem Glücklichsein, ne? Dass wir immer nur glücklich sein wollen.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt gerade so sagen möchte. Ich sage es jetzt einfach mal. Es gibt auch so diese Süße des Schmerzes, ne? Also dass man auch wirklich sagen kann, ja, ich lasse mich da jetzt einfach auch mal drauf ein und ich lasse das jetzt einfach mal auch so durchlaufen, weil dabei lasse ich auch etwas los.
Ja.
Also in einer anderen Bewusstseinsschicht, kann ich das so sagen, in einem anderen Bewusstseinslevel. Und ich kann es bewusster loslassen. Habe ich das jetzt richtig gesagt?
Ja, weißt du, ich habe mir jetzt gerade überlegt, vielleicht kann man es bewusster loslassen, weil man ja schon ein paar Mal die Erfahrung gemacht hat, dass man etwas loslassen kann. Und dass es besser wird und nicht schlimmer. Das erste Mal ist doch immer am schwierigsten. Und dann geht es immer leichter, leichter, leichter. Vielleicht geht es leichter, weil das Bewusstsein eben auch angehoben wird und man offener sein kann für das, wo man sich drauf einlässt.
Johanna, aber wann erlangen wir den inneren Frieden?
Also meine Meinung ist, wenn ich mit mir in meinem Herzen in Frieden komme, heißt das, ich akzeptiere mich mit all meinem, was auch immer da ist. Und es eben nicht nach außen projiziere, sondern bei mir behalte und es ist okay, dass ich vielleicht wütend werde wegen oder dass ich nicht zufrieden bin mit mir aus dem und dem Grund. Aber wenn ich das für mich akzeptieren kann, also ich spüre dann einfach so einen Frieden in mir, weil ich einfach im Einklang bin mit dem, was ist. Und oft, wenn ich in diesen Einklang komme, habe ich so einen Spruch, ich lasse los, was war, was ist, was sein wird, Ich bin im Hier und Jetzt im Einklang mit mir selbst. Und wenn ich das wirklich mit deiner Intention sagen kann, dann bin ich einfach da. Und wenn ich da bin, dann ist Frieden. Hier und jetzt.
Das fühlt sich so schön an. Ich kann es wirklich spüren. Diesen Satz, den du eben gesagt hast, also dieser Satz hat gerade so viel verändert in der Energie hier in diesem Raum, selbst in meinem Körper. Und so würde ich es jetzt eigentlich auch gerne stehen lassen. Liebe Johanna, ich danke dir von ganzem Herzen.
Danke auch dir vielmals für das schöne Gespräch.
Und auch für das schöne Gefühl jetzt gerade eben.
Gott.
Diesen Frieden und diese Liebe schicken wir jetzt einfach raus in die Welt. Herzlichen Dank fürs Einschalten bei Time of Change TV. Und herzlichen Dank, Johanna Wäffler.
Vielen Dank an dich, Saskia.
Das war Time of Change, der Podcast, der Veränderung in deine Ohren gebracht hat. Wir hoffen, dass du von unserer Reise inspiriert wurdest und neue Wege entdeckt hast, um dein Leben zu verbessern. Vergiss nicht, dass du jederzeit zurückkehren kannst, um weitere inspirierende Inhalte zu entdecken. Denk daran, uns zu folgen, zu liken und zu teilen und respektvolle Kommentare zu hinterlassen, damit auch andere von dieser Reise profitieren können. Neue Folgen gibt es jede Woche überall dort, wo es Podcasts gibt. Vielen Dank, dass du zugehört hast. Moderation und technische Soundbearbeitung Matthias Reiter. Musik Future Technology bei Maxco Music. Redaktion Britta Wisniewski. Für weitere Informationen besuch bitte die folgenden Seiten: LCC Seminare GmbH unter www.lcc-seminare.de und Time of Change TV unter www.time-of-change.tv.